in der Schicht der Unterzeichnung. Das ist schon fantastisch, was man da bei Friedrich findet, weil er einfach ein grandioser Zeichner war und eben auch ein grandioser Unterzeichner war. Und wir haben eben bei Mönch am Meer herausgefunden, dass Friedrich diese Meeresküste so einfach gar nicht geplant hatte, sondern dass er irgendwie drei große Segelschiffe eigentlich angedacht und auch unterzeichnet hatte, und zwar sehr detailreich.
Sagt Christina Mösel, die ich für diese Folge des Weltkunst-Podcasts »Was macht die Kunst?« in Berlin getroffen habe. Sie ist Leiterin der Restaurierungsabteilung in der Alten Nationalgalerie in Berlin und kennt sich so gut mit der Maltechnik aus von Caspar David Friedrich wie sonst niemand auf der Welt, würde ich mal sagen. Dieses Jahr wird sein 250. Geburtstag mit Blockbuster-Ausstellungen gefeiert. Ein guter Moment, um Sie zu fragen, liebe Frau Mösel, was macht die Kunst?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das Thema freut mich natürlich auch außerordentlich, denn über Caspar David Friedrich und vor allen Dingen seine Maltechnik kann ich natürlich gewissermaßen jahrelang sprechen, ununterbrochen. Das begann alles 2013 bis 2016. In diesen drei Jahren haben wir dieses bedeutende Bildpaar von Caspar David Friedrich restauriert, den Mönch am Meer und die Abtei im Eichwald, was ein riesiges Vergnügen war und mit einem meiner Kollegin zusammen und auch gefördert. Und seitdem hängt mir sozusagen dieses Thema als Lieblingsthema an und setzt sich fort, ein bisschen durch Corona unterbrochen. Und damit schlittern wir aber direkt in dieses Festivaljahr, 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich hinein. Von daher haben wir eben weiter diese losen Fäden verfolgt, die sich im Rahmen dieses Restaurierungsprojekts aufgetan haben. Und wie gesagt, schlittern jetzt eigentlich genau wie eine Punktlandung in dieses Jubiläumsjahr hinein und präsentieren weitere Ergebnisse.
Sie haben bestimmt schon die Ausstellung gesehen, wahrscheinlich schon sogar begleitet im Aufbau in Hamburg, in der Hamburger Kunsthalle. Die große Ausstellung zu Caspar David Friedrich, die läuft ja noch bis 1. April. Und bis dahin ist, glaube ich, prognostiziert, dass 300.000 Leute diese Ausstellung gesehen haben werden. Es ist jetzt schon so gut wie möglich, noch Tickets zu bekommen, alles ausverkauft mit Zeitrahmen. Ist das für Sie als Restauratorin auch so ein bisschen eine Gefahr, wenn so viele Leute eine Ausstellung sehen? 300.000, ist das schlecht für die Bilder?
Das hat tatsächlich zwei Seiten, muss ich sagen. Und zwar nicht nur als Restauratorin, sondern natürlich für alle Museumsmacher. Denn man möchte ja natürlich auf der einen Seite eine Reichweite generieren und viele Leute einfach erreichen und mitnehmen und begeistern für die Kunst. Aber auf der anderen Seite soll es natürlich auch noch ein Vergnügen bleiben für den einzelnen Museumsbesucher und Besucherin. Und deswegen, denke ich mir, sind viele Museumsmacher da genauso hin und her gerissen, wie natürlich auch die Restauratoren und Restauratoren, die eben hoffen, dass das die Klimaanlagen auch mitmachen.
Also es geht um Klimaanlagen, aber es geht wahrscheinlich auch um Unfälle, wenn es voll in einer Galerie ist und Leute stolpern oder sowas. Mhm. Kommt sowas vor oder sind es eher solche leisen Feinde wie Schimmel oder Käfer oder sowas, die den Gemälden zu schaffen machen?
Also das ist sozusagen dieses Monitoring, das stellen wir natürlich ganz breit auf. Das sind zum einen die Klimadaten, die man im Auge behalten muss. Es geht auch um den Sauerstoffgehalt, ja, ganz konkret gesprochen. Braucht es natürlich auch so ein Minimum an Behaglichkeit, eben nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, sondern auch für die Aufsichten, die da ja stundenlang stehen. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema, eben diese mechanischen Beschädigungen. Natürlich ist das Risiko höher, je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten. Aber wir haben da eigentlich ein ganz hervorragendes Team an Aufsichten, die dann sehr aufmerksam und sehr höflich Besucherinnen und Besucher daran erinnern, dass sie vielleicht etwas weiter vom Objekt zurücktreten sollen. Wir haben natürlich auch Alarmsicherungen und Alarmanlagen, die ich jetzt natürlich nicht erklären werde und verbreiten werde, wie die funktionieren aus sicherheitstechnischen Gründen.
Waren Sie beim Aufbau auch mit dabei in Hamburg? Sind ja auch Berliner Werke nach Hamburg gereist?
Ja, ich habe die Bilder begleitet. Das geht ja eins unserer Hauptwerke, der Mönch am Meer, haben wir auch geliehen nach Hamburg. Haben wir gerne und großzügig geliehen und haben da die Hamburger Kollegen damit unterstützt. Ich habe die Werke begleitet und dort auch ausgepackt. Das ist ja dieses klassische museale Arbeiten mit Leihverkehr, also Nehmendem für die eigenen Ausstellungen und Gebendem. Das ist ja ein riesiges Unterfangen. Das macht sich natürlich der normale Besucher und die Besucherin nicht so klar, was da für ein eine riesen Fabrik immer dahinter steckt. Aber das wird natürlich speziell verpackt, das wird begleitet, dann werden Protokolle erstellt, ob sich die Zustände verändert haben. Dann war ich auch beim Hängen dabei und konnte eben auch schon einen vorwitzigen Blick in die schon teilweise aufgebaute Ausstellung werfen, die ich ehrlich gesagt ganz bezaubernd fand. Auch diesen Link zu den Zeitgenossen fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, wenn Sie sagen begleiten, wie läuft so eine Begleitung ab? Fahren Sie dann mit einem gepanzerten Wagen oder fahren Sie mit der Bahn? Oder wie sind Sie bei den Bildern und mit welchem Vehikel kommen Sie überhaupt dahin?
Also generell übernimmt den Transport eine Kunstspedition, die eben auf den Transport von Kunst und Kulturgut spezialisiert ist, mit Spezialverpackungen und auch Spezialtransport-LKWs. Die sind klimatisierbar und luftgefedert, damit eben diese zwei großen Feinde von Kunst und Kulturgut des Transports, eben Vibrationen und Klimaschwankungen, möglichst minimiert werden. Und dann kommt es auf den Einzelfall an. In der Regel versuchen wir oder sollte man so nah wie möglich am Objekt bleiben. Und in dem Fall, gerade wenn es nationale Fahrten sind, dann sitze ich tatsächlich direkt auf dem LKW. Also die Objekte werden beladen in den Laderaum und ich sitze auf dem LKW und fahre mit und lasse so gewissermaßen die Werke nicht aus den Augen.
Aber Sie sind nicht mit im Laderaum, oder?
Ich bin nicht mit im Laderaum, nein. Das wäre zu unbequem. Das geht sicher auch aus Versicherungs- und Arbeitsschutzgründen nicht. Aber ich sitze dann auf dem Bock auf dem LKW mit den beiden Fahrern. Die sind immer zu zweit und bin sozusagen so eng wie irgend möglich am Objekt.
Spannend. Und dann, ich stelle mir das auch ein bisschen vor, wie so ein Geldtransport, das von der Sicherheit her, wartet dann schon die Polizei, wenn so wertvolle Werke verliehen werden? Oder haben Sie privates Wachpersonal?
Also es gibt verschiedene Leihnehmer und auch Leihgeber, die auf Polizeieskorte bestehen. Wir haben davon Abstand genommen, haben das eigentlich auch nie praktiziert, denn das lenkt eigentlich die Aufmerksamkeit eher auf diese Transporte und gerade das will man ja eigentlich vermeiden. Und von daher haben wir da eigentlich eine ganz vernünftige Transportpolitik, wie viele Spannend. Andere Häuser auch.
Wir werden sicher noch öfters auf den Mönch am Meer zu sprechen kommen. Ich dachte, der darf eigentlich gar nicht mehr reisen. Jetzt durfte er doch noch mal aus Berlin raus. Entscheiden Sie das?
Nein, das entscheide ich nicht alleine, aber eben auch mit. Für so eine Laie gibt es verschiedene Kriterien, verschiedene Entscheidungskriterien, wie man sich bei einer Leihanfrage entscheidet. Da geht es zum einen natürlich um das Kunstwerk selbst, also um die Fragilität des Kunstwerks. Wie ist es transportfähig? Wenn nicht, kann es transportfähig gemacht werden? Das ist ein ganz entscheidender erster Punkt. Es geht aber auch darum, überzeugt uns eigentlich die Leihanfrage? Das heißt, überzeugt uns das Konzept, das die leihanfragende Institution hat? Das ist mindestens genauso wichtig. Also es hat wirklich einen wissenschaftlichen Nährwert. Und ist es wirklich unerlässlich für die Ausstellung, für die es angefragt wird? Also das sind so die zwei großen Punkte. Dann schauen wir natürlich, ist es eine bekannte Institution? Sind die sogenannten Facility Reports in Ordnung? Also sprich, ist da die Alarmanlage in Ordnung, die Klimatisierung in Ordnung etc.? Das spielt alles eine Rolle, natürlich auch die Länge des Transportes. Je näher natürlich, desto besser. Und irgendwelche Überseereisen, das überlegen wir uns natürlich schon sehr klar und intensiv, ob das wirklich sein muss und ob der Bedarf da wirklich so hoch ist. Also es ist so eine Gemengelage aus verschiedenen Kriterien, die einfach abgeklopft werden. Aber der Zustand des Werkes ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium.
Also spätestens zum 19. April, wenn hier die große Ausstellung Caspar David Friedrich Unendliche Landschaften beginnt, wird der Mönch natürlich auch wieder da sein und der Abtei im Eichwald auch. Ich fand damals, als dieses dreijährige Restaurierungsprojekt lief, ich fand es umwerfend, was Sie alles für Geschichten zu erzählen haben oder hatten. Und zwar, was mit diesem Bild Mönch am Meer schon alles passiert ist. Also bis hin, dass Sie Bügeleisenabdruck immer noch drauf sehen können, weil die Restaurierung der vergangenen Jahrhunderte so viel Schaden angerichtet hat. Können Sie vielleicht noch mal die überraschendsten Entdeckungen bzw. Ergebnisse aus diesem Projekt noch mal erzählen?
Ja, das war tatsächlich ein Traumprojekt. So stressig das auch war, im Nachhinein kann man es ja zugeben. Es war wirklich auch traumhaft schön, interessant, aufregend, spannend, stressig, alles in einem. Und wir haben sehr viel über Caspar David Friedrichs Maltechnik und eben über die beiden Werke herausgefunden. Eine Restaurierung kann man ja durchaus mit einem Arztbesuch vergleichen. Ich sage immer so dieser Dreisprung: Analyse, Diagnose, Therapie. Das heißt, in der ersten Phase untersuchen Sie ja erstmal das Werk und sehen, was Sie da so vor sich haben, welche Materialien sind original vom Künstler, welche nicht, wo kommen die Schäden eigentlich her, wie definieren sich die Schäden genau. Und als sozusagen Kollateralnutzen haben wir sehr viel auch über Friedrichs Maltechnik rausbekommen und eben auch über die Restaurierungsgeschichte und die Schadensgeschichte. Und mit am frappierendsten sind auf jeden Fall die Schäden, die eben historische Restaurierungen verursacht haben. Das muss man schon sagen, diese Bügeleisenspuren, da gefriert einem schon etwas das Herz. Wenn man weiß, wo man suchen muss, dann sieht man die auch heute noch. Das sind ja irreversible Schäden, die lassen sich nicht restaurieren, also nur kaschieren. Aber um einfach auch mal so einen positiven Befund zu erwähnen und nicht nur die traurigen Seiten, haben wir eben, wie gesagt, viel über Friedrichs schöpferischen Prozess rausgefunden. Und eins der fantastischsten Ebenen, in denen wir uns so bewegt haben, Gemälde ist ja so in Schichten aufgebaut und in der Schicht der Unterzeichnung, das ist schon fantastisch, was man da bei Friedrich findet, weil er einfach ein grandioser Zeichner war und eben auch ein grandioser Unterzeichner war. Und wir haben eben bei Mönch am Meer herausgefunden, dass Friedrich diese Meeresküste so einfach gar nicht geplant hatte, sondern dass er irgendwie 3 große Segelschiffe eigentlich angedacht und auch unterzeichnet hatte, und zwar sehr detailreich. Das heißt, also nicht nur so locker hinskizziert im Sinne von, ich guck mal, ob mir das noch so gefällt, sondern ganz, ganz detailreich und akkurat ausgeführt. Er hat sie dann aber malerisch nicht ausgeführt und damit diese Landschaft wirklich radikal entleert.
Ich fand auch faszinierend, damals war ja auch Fotos zu sehen, wie es früher aussah, wie es jetzt aussieht, dass diese Einsamkeit, die jetzt so dieses ganz große Thema in diesem Bild ist, dass das eigentlich ganz so einsam und hoffnungslos ist die Lage nicht. Zum Beispiel Grasbüschel, die so ein bisschen grün aussehen, das hat man vorher nicht gesehen. Der Himmel ist lange nicht mehr so dunkel wie vorher, sondern man kann da durchaus Licht am Horizont erkennen. Und auch Vögel. Wie viele Vögel haben Sie entdeckt?
Genau, also wir haben insgesamt 24 Möwen ausgegraben, hätte ich mal gesagt. Die waren eben durch diese vergilbten Firnisse sehr stark verdeckt. Und was das Schöne ist, ist, dass die Möwen eine ganz bedeutende Rolle spielen, und zwar erstens in ihrer Position. Die fliegen sozusagen Formation auf den Mönch, wenn man sich das so ganz genau anguckt. Und zweitens sind die Möwen ganz entscheidend bei Friedrichs Kompositionen. Und zwar hat er ein Kompositionsschema, das bei Abtei im Eichwald und Mönch am Meer gut vergleichbar ist. Er hat eben diese Dreizonigkeit, die bei der Abtei aus der Schneelandschaft besteht, aus diesem dunklen Himmel und dann aus diesem dunklen Nebelwand sozusagen und dann aus dem Himmelsbereich. Und ähnlich beim Mönch am Meer kommt ja erst diese Dünenlandschaft, dann kommt ein schmaler Streif Meeresfläche und dann eben diese riesige Himmelsfläche. Und beiden Werken ist gemein, dass diese Dreizonigkeit, dass diese drei Zonen dann immer verbunden werden mit Elementen aus dem Lebendigen, sozusagen aus der lebendigen Welt. Und diese Elemente sind eben bei der Abtei im Eichwald die Eichen, die eben von der Schneelandschaft in den Himmel greifen. Also sieht ja ganz knorrig fast aus und unheimlich. Und bei Mönch am Meer sind es eben die Möwen, die in allen drei Zonen auftauchen. Und deswegen sind die eben auch so ein wichtiges Kompositionselement bei Friedrich.
Schön. Sie haben bestimmt auch Florian Illis Buch über Caspar David Friedrich schon gelesen. Wir haben auch hier im Podcast, genau hier, den Podcast aufgenommen. Ich fand es sehr köstlich, dass er herausgefunden hat, dass Caspar David Friedrich auch Kanarienvögel gezüchtet hat. Jetzt, wenn man Vögel im Werk von Caspar David Friedrich sieht, weiß man, er war irgendwie ein
Spezialist. Sieht man die ganz anders an, ja.
Aber das ist auch ein toller Tipp mit den drei Zonen und den Dingen aus der Natur, die diese Zonen verbinden. Das werde ich hier in der Ausstellung, in die dann steht, auch mal nachverfolgen.
Ja, gerne.
Sie haben ja eine Holzbildhauerlehre gemacht, bevor Sie am Denkmalamt in Kiel und dann in Köln Diplom-Restaurierung studiert haben. Kommen Sie eigentlich noch dazu, mit Holz zu arbeiten, mit Skulpturen? Ist das auch Teil der Arbeit an der Nationalgalerie?
Nein, an der Nationalgalerie selbst nicht, also an der alten Nationalgalerie nicht, denn unser Skulpturenbestand beschränkt sich da überwiegend auf Skulpturen aus sogenanntem anorganischem Material, also aus Stein, Gips, Marmor, Terrakotta, Bronze, Metall ganz generell. Und von daher war mein Fokus ja eher auf der Holzbildhauerei. Allerdings war schon diese Holzbildhauerlehre immer dazu angetan, sozusagen den Weg zur Restaurierung vorzubereiten. Das war einfach damals diese Empfehlung, eine kunsthandwerkliche Lehre zu machen und dann mal gucken, ob sich ein Vorpraktikum draus ergibt. Und so baute dann eins auf dem anderen auf. Allerdings muss ich sagen, es war eine großartige Ausbildung, die ich da genossen habe und von der ich heute auch noch profitiere, einfach was das Sehen betrifft, auch dieses dreidimensionale Begreifen. Und Skulptur, zumal gefasste polychrome Holzskulptur, ist und bleibt immer in meinem Herzen. Also das ist auch sozusagen ein Überbleibsel dieser Holzbildhauerlehre.
Da fällt mir mein kleiner Ausflug ins Thema Restaurierung ein. Ich habe mal ein Praktikum gemacht, weil natürlich finde ich das fantastisch, dass Sie so mit den Originalen arbeiten und ich als Kunstgeschichtsstudentin, man hat ja da nicht so viel mit Originalen zu tun, beziehungsweise man geht ins Museum oder in die Galerien und sieht dort etwas, aber es auch mal anzufassen, also das war mein großer Traum. Und ich habe dann bei Pracher ein kurzes Praktikum gemacht, ich glaube es waren 3 Wochen, und mir wurde schon am ersten Tag ein Original vorgesetzt, da haben sich an einem neogotischen, polychrom gefassten Heiligenkopf aus Holz hat sich die Farbschicht so gelöst, dass wie in so kleinen Schuppen die Farbflocken fast am Abfallen waren. Und dann wurde mir genau gezeigt, wie ich mit dem Q-Tip und Klebstoff, man konnte dann jede Schuppe einzeln von unten so leicht befeuchten und dann wieder so dran titschen. Ich habe dann also eine Stunde daran gearbeitet und habe gesagt, Entschuldigung, können Sie bitte nochmal kommen? Ich glaube, ich mache was falsch. Also wenn ich so weitermache, dann brauche ich den ganzen Tag dafür. Und dann hat der Kollege dann gesagt, nein, das ist das Projekt für die nächsten 3 Wochen. Ja. Ist denn Geduld ein Thema, was Sie mitbringen in die Arbeit?
Man sollte es auf jeden Fall mitbringen, ja. Es ist vielleicht nicht ausschlaggebend, aber es hilft auf jeden Fall, geduldig zu sein. Also mit Quick Win ist da gerade, wenn Sie, wie Sie die Maßnahme beschrieben haben, eben einer Malschichtfestigung oder einer Fassungsfestigung, das ist meistens nicht mit sozusagen mit einem ganz schnellen, eine ganz schnelle Maßnahme, die vom schnellen Erfolg gekrönt ist, sondern das bedarf schon einer ruhigen Hand und viel Geduld. Und man muss auch mit allem anderen durchaus Geduld haben, also was Untersuchungen betrifft, dass man einfach zu einem guten Ergebnis kommt, dass man ein gutes Konzept hat, dann lassen sich die Maßnahmen besser ableisten, wenn man weiß, ja, das ist der richtige Weg, das ist die richtige Methodik, das ist das richtige Material. Aber ein ordentliches Quäntchen Geduld sollte auf jeden Fall in jeder DNA jedes Restaurators und jeder Restauratorin mit dabei sein, ja.
Es gibt ja in verschiedenen Jahrhunderten oder Jahrzehnten wahrscheinlich sogar verschiedene Moden, wie man etwas restauriert. Also heute würde man nicht mehr mit dem Bügeleisen auf eine Leinwand aus dem frühen 19. Jahrhundert gehen. Es gab was wie in Firnis, ein natürliches Produkt, das galt mal als eine Weile als super Stoff, um tolle Firnis zu haben, die Gemäldeschicht nicht so sehr angreift. Und dann wurde aber festgestellt, dass nach ein paar Jahren die Malschicht sich so leicht nach unten verzogen hat, also wie in Zeitlupe geschmolzen ist, sodass diese Werke jetzt andersrum hingehängt werden müssen, damit es dann wieder in die andere Richtung zurücklaufen kann. Ich weiß nicht, habe ich da was aufgeschnappt? Gibt es dieses Phänomen?
Also ja, es gibt fast alles an schlimmen Phänomenen, was man sich nur vorstellen kann. Und deswegen ist unser wissenschaftliches Handeln geprägt von den 2 Motti, sage ich jetzt mal. Und zwar müssen die Materialien, die man einbringt, alterungsbeständig sein und reversibel. Also diese Frage, die wir oft hören, arbeiten Sie da mit alten Farben und so und bringen den alten Glanz wieder? Das sind nicht die Kriterien, nach denen man eben Restaurierungsmaterial aussucht, sondern nach leidvollen Erfahrungen mit Materialien, die eben altern und zwar so, wie man es eigentlich nicht erwartet und möchte, sind jetzt die ganz großen Eigenschaften, die auf jeden Fall jedes Material erfüllen sollte, dass es eben reversibel ist, das heißt zur Not eben auch wieder abnehmbar und dass es eben alterungsbeständig ist.
In Amerika war es, glaube ich, eine Weile Mode, alle Werke zu lackieren. Also das heißt, es kamen Werke von Expressionisten, die vielleicht auch mit dem eher matten Ton der Pigmente in ihrem Werk gearbeitet haben. Aber in Amerika war es dann immer schön, wenn das schön geglänzt hat. Und deshalb sind viele Werke in Amerika ja mit Lack überzogen, der sich damals, also das, ich schätze, das ist 50, 60 Jahre her, dieses Phänomen, aber der sich nicht mehr so gut abziehen lässt. Das heißt, auch was Sie bei Mönch am Meer, bei Caspar David Friedrich gemacht haben, würde sich wieder rückgängig machen lassen.
Das ist reversibel und, soweit es eben irgendwie geht, alterungsbeständig. Aber das sind sozusagen die zwei Eigenschaften, von denen wir auf jeden Fall getrieben sind oder sein sollten. Wir denken, wir machen das in dieser Zeit eben optimale. Und in 50 Jahren lachen die Kollegen drüber und sagen, ihr habt noch per Hand gekittet oder warum habt ihr nicht was auch immer Plasmatechnologie verwendet oder kann man sich ja jetzt noch gar nicht so ausdenken und deswegen muss das eben so offen sein, dass man sagt, also wenn es da wirklich bessere Materialien entwickelt wurden, dann ist es theoretisch auch wieder abnehmbar und in Museen hat man eben immer so diesen Horizont 100, also so ein als AAA eingestuftes Material, also mit der höchsten Alterungsbeständigkeit, das sollte schon so 80 bis 100 Jahre vergleichsweise unverändert bleiben.
Sie sind ja auch zur Hilfe gerufen worden, natürlich als zum Beispiel Toulouse-Lautrec, der Clown, mit Kunstblut attackiert wurde. Da war zwar eine Glasscheibe davor, aber das gab trotzdem Schaden am Bild.
Glasscheibe ist das eine, das ist natürlich der optimale Schutz oder sagen wir mal der maximale Schutz fürs Gemälde selbst, also für die Bildschichtoberfläche. Aber ein Werk, ich sagte schon, ist ja auch in Schichten aufgebaut und es ist ja eben nicht nur oben die Malerei, die man so sieht, sondern es besteht ja noch aus viel mehr. Das heißt, es ist ja erstens dreidimensional und hat zweitens auch eine Rückseite. Und in dem Fall hat es zum Beispiel den Zierrahmen richtig stark beschädigt. Also dieses Kunstblut, das ist, war wirklich schon ein Teufelszeug. Das irgendwie wieder schadensfrei abzunehmen, das hat uns wirklich viel Kraft und Nerven gekostet, auch lange zeitaufwendige Testreihen verursacht, wie man das schadensfrei reduzieren kann. Wir haben es dann letztendlich auch nur minimieren können und reduzieren können, beziehungsweise meine Kollegin Sophie Gojanow hat es unternommen. Und konnten das im Prinzip nur so weit reduzieren, wie es eben möglich war. Diese Fassung von dem Zierrahmen war relativ empfindlich. Und dazu kam, dass dieses Kunstblut eben in die sogenannten Abstandleisten auch eingesickert ist. Man braucht für die Verglasung von Gemälden immer Abstandleisten, damit das Glas eben nicht direkt auf der Malschicht liegt. Die werden dann gepolstert, darauf wird das Bild montiert und dann bekommst du eine Rückseite. Und diese sozusagen diese Spritzenergie von diesem Kunstblut, der hat so viel Tropfen auf die Rückseite wieder zurückspritzen lassen, dass es dann eben in diesen Zwischenraum eingesickert ist und dann eben einpenetriert ist und tatsächlich noch die untere Bildkante erreicht hat, sodass man da dann auch wieder versuchen musste, das Kunstblut zu extrahieren. Das war auch eine Papierkaschierung, eventuell eine historische französische Papierkaschierung an den Umspännen. Also ja, Verglasung ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, in einer einigermaßen ästhetisch verträglichen Art und Weise den maximalen Schutz für Objekte herzustellen, zumindest für Gemälde. Aber es ist natürlich nicht der total rundum sorglos Schutz.
Bei Schäden an Kunstwerken kommen ja manchmal die verrücktesten Sachen vor. Ich habe auch von einem Werk gehört, von einem Pastell, vor dem eine Plexiglasscheibe war und jemand hat mit einem Synthetiktuch die Scheibe abgestaubt, sodass sich eine elektrische Ladung ergeben hat und dann die Partikel von dem Pastell an die Scheibe geflogen sind und dann runtergerieselt sind. Also sowas lässt sich wahrscheinlich dann nicht mehr, sowas kann man wahrscheinlich nicht mehr restaurieren.
Die Pigmentkörner, die da runtergerieselt sind, bekommen sie nicht mehr replatziert. Deswegen Pastell, sehr gefährlich, stark unterbundene Malschichten bzw. Trockenpigmentschichten, also das sollte man wie ein rohes Ei ohnehin behandeln und deswegen übernehmen ja auch diese Pflegerunden, also allein das Abstauben, damit kann man schon viel Schaden anrichten, wenn man nicht weiß, was man tut.
Ja. Was ich allerdings auch gelernt habe bei diesem kleinen Praktikum, was mich gewundert hat, dass Ölfarbe eigentlich recht stabil ist. Also, dass man zum Beispiel nicht viel falsch machen kann, wenn man ein Ölbild mit einem Wattestäbchen und Spucke sorgsam reinigt. Also, das fand ich auch interessant.
Ja, genau. Da sprechen Sie so die zwei unterschiedlichen Lösemittelsysteme an, um mal so einen Fachausdruck in die Runde zu werfen. Ölfarbe ist tatsächlich vergleichsweise stabil. Das liegt daran, dass das Öl eben nicht physikalisch trocknet, indem einfach irgendein Lösemittel verdunstet und man das beliebig irgendwie hin und her anlösen kann, sondern Öl trocknet chemisch auf. Das heißt, das wechselwirkt, wird dann so ein langes, wie so ein Riesenmolekül eigentlich, und wird dadurch relativ stabil, und das ist ein irreversibler Vorgang. Also da ist Ölfarbe schon stabil und ist eben ein anderes Lösemittel- und Bindemittelsystem als wässrige Systeme. Deswegen löst eben Gleiches löst Gleiches, und je ungleicher Materialien sind, also das eine ist so auf der rechten Seite der Bandbreite das ganz Ölige und das Wässrige ist so auf der linken Seite der Bandbreite, und deswegen kann man da relativ ungefährlich in den meisten Fällen eine Ölmalerei wässrig reinigen. Bitte nicht nachmachen und nicht gleich ans eigene Bild stürzen. Es braucht da doch noch ein bisschen Fachwissen dazu.
Wenn Sie jetzt so die Sammlung der Alten Nationalgalerie im Blick haben, dazu gehört ja einerseits sozusagen Restaurieren im Sinne von etwas wiederherstellen, aber auch das Konservieren, einfach das Erhalten. Wie viele Werke haben Sie denn zum Beispiel in Ihrer Werkstatt und was sind das für verschiedene Ansprüche, die diese Werke an Sie haben?
Man unterscheidet tatsächlich in der Restaurierung zwischen konservatorischen Maßnahmen und restauratorischen Maßnahmen. Die konservatorischen Maßnahmen dienen eben dem reinen Substanzerhalt, sage ich das jetzt mal ein bisschen steif. Also man muss einfach, es sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die dafür sorgen, dass nicht mehr verloren geht, dass nicht mehr kaputt geht. Das ist zum Beispiel die klassische Malschichtfestigung, mit der Sie sich in Ihrem Praktikum so abgequält haben. So, das fasst man unter konservatorischen Maßnahmen zusammen, und restauratorische Maßnahmen sind dann weitergehende Maßnahmen, die einfach die Lesbarkeit des Werkes verbessert oder eben näher zur ursprünglichen Intention des Künstlers hinführt. Und prinzipiell ist es so, Konservierung muss, Restaurierung kann. Das heißt, es wird Konservierungsmaßnahmen geben. Damit fängt man eben an. Also das heißt, das Material, das muss einfach sicher und safe sein und stabil. Dann kann man über weiterführende Maßnahmen nachdenken. Also Konservierung kann ohne Restaurierungsmaßnahmen stattfinden, aber nicht umgekehrt. Also Sie können nicht einfach zu restaurieren anfangen, ohne vorher den konservatorischen Check gemacht zu haben.
Was würden Sie gerne mal restaurieren?
Ach Gott, wie viel Zeit haben Sie denn?
Also wenn Sie ein oder zwei Objekte nennen könnten.
Also generell ist natürlich so, was soll nach Caspar David Friedrich noch kommen? aber jetzt, was die Sammlung betrifft, fände ich es nicht nur chronologisch irgendwie konsequent, sondern ich finde es auch ausgesprochen reizvoll, das Oeuvre von Karl Blechen. Karl Blechen war ja ein Schüler von Friedrich und ein ähnlich bedeutender Landschaftsmaler, so für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist dann tragischerweise im selben Jahr gestorben wie sein Lehrer, Caspar David Friedrich. Und dieses Oeuvre finde ich einfach wirklich anrührend und reizvoll, und der hat so im Vergleich zu Caspar David Friedrich, das sind Welten dazwischen. Also da hat Karl Blechen sowas, ich möchte fast sagen, so was Süffiges, also was irgendwie weiches, malerisches. Er war dann eben auch in Italien. Das hat sein Werk auch nochmal nachhaltig geprägt. Und unsere Blechenwerke, die meisten davon sind in sehr gutem Zustand. Also da gibt es eher zu konservieren als zu restaurieren. Aber das wäre einfach, was so, sagen wir mal, maltechnische Forschung betrifft, wäre das durchaus was ich ausgesprochen reizvoll fände.
Ja, dessen Italienbilder finde ich auch ganz toll. Und dann natürlich diese Palmen im
Palmengarten. Palmenhaus und ja,
das ist Traum. Ein tolles Bild. Also ich hatte ein paar Postkarten als Jugendliche an meiner Pinnwand, und dazu gehörte auch das Palmenhaus von Blechen. Ja. Es ist so wunderbar. Also das alleine ist natürlich schon immer ein Trip in die alte Nationalgalerie wert.
Unbedingt, neben vielen, vielen anderen natürlich.
Wenn jetzt am 19. April die Ausstellung anfängt, auf welchen Moment freuen Sie sich am meisten? Sind Sie froh, wenn alles hängt? Sind Sie froh, wenn abends das Licht ausgeht und keiner mehr den Bildern zu nahe kommt? Oder was ist für Sie der schönste Moment?
Also wahrscheinlich gibt es mehrere schönste Momente. Das ist ja klar, bei einer Caspar-David-Friedrich-Ausstellung gibt es nicht nur den einen. Der erste schönste Moment ist sicher der, wenn dann tatsächlich alle Werke hängen. Das ist auch bei allem Stress, den das natürlich auch verursacht, ist es einfach eine sehr privilegierter Augenblick, wenn eigentlich die Räume noch nicht für Besucherinnen und Besucher offen sind, aber eben die Werke schon so weit hängen, dass man schon einfach so einen ersten Gesamteindruck von dem Konzept haben kann. Das ist schon, ja, da fühle ich mich schon jedes Mal sehr privilegiert. Es gibt dann eben in den Tagen vor der Öffnung so Finalisierungsmaßnahmen. Das macht eigentlich auch immer Freude, denn in dem Schritt wird es dann eigentlich erst eine Ausstellung. Also das geht los mit die Beschriftungsschilder einstecken und nochmal prüfen. Da wird nochmal das Licht eingestellt, da werden dann die Textfahnen nochmal gerade gezupft. Also das kennt man selber auch von einem Umzug oder wenn man ein großes Projekt hat oder viel, keine Ahnung, gebacken hat und die Küche sieht dann wieder tipptopp aus und dann steht nur der schöne Kuchen da auf dem schönen Deckchen. So, also ich sage jetzt mal so.
Herrlich.
Das ist so der zweite Moment, wo ich denke, ja genau, jetzt wird es eine Ausstellung. Und dann natürlich auf der Eröffnung, wenn man dann schon so ein bisschen so eine historische Distanz versucht sich zu arbeiten und einen auf Besucher macht und das einfach so mit so einem Abstand sich anguckt und sagt, ja, genau. So, jetzt spiele ich mal Besucher und schaue es mir einfach, kann es nur genießen, denn bis dahin ist es natürlich schon so, man schaut sich die Werke schon unter dem Aspekt an, ach, da muss ich noch an dem Tierheim und da muss ich noch ein Foto machen und der Leihgeber will noch dieses und da will ich noch mal das Klima checken. So, und da kann man dann so den Schritt zurücktreten und es einfach nur noch genießen.
Es geht ja viel um Paare jetzt auch in der Berliner Ausstellung. Mhm. Haben Sie bei diesen Paaren, außer Größe und Motiv, gibt es da auch zum Beispiel, dass Sie sehen, das ist von der gleichen Leinwand abgeschnitten, das ist direkt hintereinander gemalt. Haben Sie da auch solche kunsttechnologischen Hinweise, die für Paare sprechen, die vorher vielleicht noch nicht als Paare erkannt wurden?
Ja und nein, aber das Nein ist auch interessant. Also die Ausstellung selbst wird ja von Birgit Verwiebe kuratiert, die eben diese verschiedenen Aspekte illustriert. Diese Ausstellung, also die Jahrhundertausstellung thematisiert, in der Friedrich eben wiederentdeckt wurde, aber eben auch dieses ganz wichtige, auch für die Romantik und für Friedrich wichtige Konzept dieser Bildpaare. Das war eine kuratorische Herausforderung und Meisterleistung, das einfach so zusammenzubekommen, dass es sinnhaft dargestellt werden kann, was Friedrich da intendiert hat, obwohl man das, der ist nie ausgedeutet, das ist einfach ein Künstler, über den man eigentlich ständig weiterdenken kann und soll. Und ich habe ja diesmal die große Ehre, dass auch in drei kleinen Kabinetten dieses Thema Maltechnik ausgestellt werden kann. Und da werden eben unter anderem die neuesten Forschungsergebnisse präsentiert. Wir werden da einen schönen Medientisch haben und da kann man sich dann noch ganz viele Fotos durchklicken. Da bin ich auch mal gespannt, wie die Besucherinnen und Besucher drauf reagieren. Und weil sie diese Bildpaare ansprechen, beziehungsweise die Zusammengehörigkeit. Da gibt es eine ganz pfiffige Untersuchungsmethode, mit der man feststellen kann, ob die Leinwände zusammengehörten und aus einer Rolle stammen. Und es ist tatsächlich so, dass die Leinwände der Gemälde Mönch am Meer und Abtei im Eichwald tatsächlich aus einer Leinwandrolle stammten. Diese Untersuchungsmethode heißt TCAP, ist die Abkürzung für Thread Count Automation Project, ist eigentlich zum Fadenzählen entwickelt worden, hat aber diesen wunderbaren Nebeneffekt und Kollateralnutzen, dass man eben auch über so Fehlfarbenbilder diese Zusammengehörigkeit der Leinwände definieren kann. Sogenannte Matches werden dann erstellt. Das haben wir bei den beiden Hauptwerken gefunden. Was aber genauso interessant ist, und das bezieht sich jetzt auf mein Nein, auf Ihre Frage, ist, wir haben aber auch bei Bildpaaren, die einfach konzeptionell von Friedrich als Bildpaar auch gemalt ist, auch verkauft wurde, haben wir herausgefunden, dass die beiden Werke kunsttechnologisch eigentlich überhaupt nichts miteinander gemein haben, also unterschiedliche Leinwand, unterschiedliche Grundierung, was einfach auch ein spannendes Licht auf Friedrichs schöpferischen Prozess wirft. Also ein Werk war offenbar schon vorhanden. Der Auftraggeber in dem Fall handelt sich um das Bildpaar Der einsame Baum und Mondaufgang am Meer. Und der Auftraggeber war Konsul Wagner, der uns natürlich allen wohl bekannt ist als eigentlich Gründer und Spiritus Rector der Nationalgalerie. Der hat eben bei Friedrich diese Bildpaare beauftragt. Und dadurch, dass die sozusagen aus so unterschiedlichen Materialien stammen und auch die Leinwände eben nicht zusammengehören, kann man schon davon ausgehen, dass eben, wie gesagt, ein Gemälde schon vorhanden war und Friedrich ein zweites dazu gemalt hat, wie auch immer. Wie gesagt, das eine sind die Befunde, das andere ist die Interpretation und das ist eine Interpretation, die durchaus zulässig ist. Was wir auch gefunden haben, ist, dass Friedrich durchaus sich auch bevorratet hat mit Leinwand, denn wir haben 3 Werke aus unserer eigenen Sammlung, die aus derselben Leinwand geschnitten wurden und aber datieren zwischen 1817 und 1829, also über einen Zeitraum von 12 Jahren hat Friedrich dann immer wieder von derselben Rolle anscheinend was abgeschnippelt. Und da ist sehr hilfreich, dass diese Datierungen tatsächlich zuverlässig sind. Also da kann man so einen Befund dann eher dahingehend interpretieren, dass Friedrich sich tatsächlich bevorratet hatte.
Man kann sich natürlich vorstellen, dass es ein großer Aufwand ist, mit Röntgen dran geht, dass es ein großer Aufwand ist, dass viele Museen ihre Werke gar noch nicht so gut untersucht haben. Ist denn da in Zukunft noch viel an Forschungsergebnissen zu erwarten, wenn man jetzt alles mal durchleuchtet und dann noch viel mehr Zusammenhänge oder viel mehr Unterzeichnungen erkennt? Erwarten Sie sich da noch viel in den nächsten Jahren?
Ja, da erwarte ich mir tatsächlich schöne Befunde, schöne Resultate und schöne Untersuchungsprojekte. Denn wir haben uns zu so einem Verbund von Restauratorinnen zusammengeschlossen, die eben für Friedrich-Sammlungen zuständig sind, beziehungsweise eben Friedrich-Gemälde in der Sammlung haben und haben uns eben auch anlässlich dieses Friedrich-Jahrs, und das ist dann einfach das Tolle an diesen Festivals, beziehungsweise an diesen Jubiläumsjahren, dass eben nicht nur Kunsthistoriker eben sozusagen so ein neues Augenmerk irgendwie drauflegen und es zum Anlass nehmen, sondern eben auch Restauratoren und Restauratoren zum Anlass nehmen, ihre Werke mal genau unter die Lupe zu nehmen. Und da gibt es erstaunlich viel weiße Flecken auf dieser Landkarte. Und umso erfreulicher ist es, dass jetzt wirklich viele Sammlungen es zum Anlass nehmen, ihre eigenen Werke auch zu untersuchen. Also da laufen Projekte in Dresden, in der Preußische Schlösser und Gärten, SPSG, in Weimar, in Hannover. Das ist irgendwie sehr erfreulich und war auch so die Hoffnung, dass ich so mit meiner Vorarbeit, ich habe ja darüber promoviert, eben über Friedrichs Maltechnik, und verstehe diese Doktorarbeit auch so als Vorlage und Grundlage, um zu sagen, so, und jetzt guckt ihr mal. Denn was uns irrsinnig hilft, ist eine breite Datenbasis. Sie können erst mit einer breiten Datenbasis vorsichtig formulieren, was ist typisch und was ist nicht typisch. Denn um zu sagen, irgendwas ist typisch, brauchen Sie natürlich Vergleiche. Und wie gesagt, je breiter man da aufgestellt ist, desto fundierter kann man eben solche Aussagen auch treffen und lernt dann einfach den Künstler auch besser kennen im Vergleich zu den Zeitgenossen etc. Und von daher gibt da dieses Caspar David Friedrich ja, gibt auch in diese Richtung uns echt einen Riesenschub.
Sehr schön. Und dass wir alle, die wir keine Caspar-David-Friedrich-Expertinnen und Experten sind, uns bald besser mit ihm auskennen, das liegt natürlich an den tollen Ausstellungen. Jetzt im Moment Hamburger Kunsthalle, dann an der Alten Nationalgalerie und anschließend in Dresden ab Sommer. Und nächstes Jahr, 2025, im Metropolitan Museum in New York.
Genau. Also.
Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
Ich glaube, das liegt total auf der Hand. Was meinen Sie, wie oft ich mir eine Zeitreise gewünscht hätte, als ich an den beiden Werken restauriert habe? Also selbstverständlich würde ich mich ins Jahr 1808 nach Dresden, und zwar direkt in Friedrichs Atelier in dem Haus an der Elbe 33 wünschen und dem einmal ganz kurz über die Schulter gucken können. Das hätte ich traumhaft gefunden.
Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
Die Stirnlupe.
Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
Oh, da muss ich unoriginell Katze sagen.
Welches Spiel spielen Sie gerne?
Also, wenn ich bei meiner Familie in München bin, dann überreden die mich oft zu Rummy Cup. Und dann macht es mir auch Spaß.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Blau.
Hören Sie Musik beim Arbeiten?
Nein.
Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Oh, Sie meinen unabhängig von Caspar Friedrich. Eine Ausgabe, also ich fände es wirklich interessant, mal über den Beruf des Restaurators und der Restauratorin eine ganze Weltkunstausgabe zu machen. Ich finde das auch total lohnend, denn wenn Sie sich überlegen, wie viele unterschiedliche Materialien es gibt, wir studieren ja Restaurierung nach Materialgruppen geordnet und nicht nach Epochen, dann glaube ich, wäre das ein irrsinnig spannende Ausgabe von Papierrestaurierung, Textilrestaurierung, Restaurierung Alte Meister, Restaurierung zeitgenössische Kunst. Das sind völlig andere restaurierungsethische Herangehensweisen. Und ich glaube, das könnte was richtig Interessantes und Fantastisches werden.
Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
Ich finde, Optimismus ist fast immer angebracht, denn mit runtergezogenen Mundwinkeln durchs Leben zu laufen, hat noch nie irgendein Problem gelöst.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Frau Mösel. Das war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen.
Ich danke für die Einladung.
Der Podcast Was macht die Kunst wird unterstützt von Volkswagen Group Culture. Volkswagen ist auch Partner der Nationalgalerie Berlin und ermöglicht auch in diesem Jahr freien Eintritt in die neue Nationalgalerie, und zwar jeden Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr. Außerdem ermöglicht Volkswagen sonntags zwischen 12 und 17 Uhr den Volkswagen Group Art for All Family Sunday am Hamburger Bahnhof mit einem großen Programm für Familien.